Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter vom Blick und weil der Tobias Wedermann immer noch in der Ferien ist, sitzt mir vis-à-vis der Lukas Werder, Reporter vom Blick, Fußballreporter. Und Lukas, du bist da, weil wir unseren Hörerinnen und Hörern wollen Chancen geben, die schönen Unterschiede von den Dialekten zwischen Basel-Stadt und Basel-Land kennenzulernen, oder? Und zu geniessen.
Das ist absolut richtig. Viele sagen, das klingt genau gleich. Und heute wollen wir den Beweis bringen, dass der Basler Stadtdialekt und der mein Oberbaselbiet Einschlag doch nicht ganz so gleich klingt.
Loset aufs R und ihr werdet es herausfinden. Lukas, ich hoffe, du bist nicht durch die lange Anreise schon ermüdet.
Nein, ich bin topfit. Wir haben plus minus den gleichen Weg gehabt und bin bereit.
Und die überraschend hohen Temperaturen haben die auch noch nicht weich gekocht?
Nein, die haben mich sehr erfreut entgegengenommen, anders als der Club aus der Stadt, wo wir beide herkommen. Also von mir aus darf es weiterhin so warm bleiben.
Gut, also ich glaube, ich bin in der letzten Sendung ein bisschen negativ gewesen. Und darum habe ich mir heute vorgenommen, ganz fest positiv zu sein. Und ich finde, zu jedem Club etwas Positives zu sagen, habe ich mir vorgenommen. Ich glaube, bei einem schaffe ich es nicht ganz. Vielleicht finden es die Hörerinnen und Hörer raus bis am Ende von der Sendung welchen Club, dass es nicht ist. Du hast gesagt, wir fangen sicher mit Basel an und ich sage, nö.
Aber lass mich dort reinlaufen.
Ich lasse dich reinlaufen. Nein, ich find, wir müssen schon mit IB gegen Thun anfangen, oben in der Tabelle.
Ich bin bereit, schnell gescrollt. Jetzt.
Genau, du weißt, also Thun gewinnt 2-1, Alvin Sanchez bringt IB in Führung, nachher wollen wir Matoschi und Nils Reichmuth. Und ich kann schnell sagen, danke beiden Mannschaften für die zweite Halbzeit. Ich habe in dieser Woche FCZ Lausanne und Servet FCZ gemacht. Und die zweite Halbzeit zwischen IB und Thun haben wir so ein bisschen den Glauben an das Schöne im Fußball wieder gegeben. Chancen auf beiden Seiten, ein bisschen Aufregung, Goal, Spielspaß und Spannung. Am Schluss ein nicht gänzlich unsympathischer Sieg. Ich habe die zweite Halbzeit irgendwie genossen.
Ich weiss gar nicht, was du dich beklagst. Ich habe innerhalb von einer Woche zweimal Basel, zweimal Lausanne und zweimal GC müssen sehen. Also.
Dürfen sehen. Ja, du bist bei GC gewesen. Also von dem her, du bist entschuldigt bei diesem Match. Erzähle ich einfach ein bisschen etwas. Ich habe es, und das ist ja jetzt bei Thun wirklich so eine Konstante, die du auch schon hast können miterleben. Also sie spielen eine erste Halbzeit, wo man sagt, jetzt merkt man langsam, vielleicht werden sie ein bisschen nervös.
Sehr verunsichert, oder, für ihr Verhältnis, ja.
Genau, es wirkt so, schon gegen St. Gallen daheim, haben sie das Gefühl, merken sie es jetzt echt langsam, dass es schwierig wird. Und dann kommen die raus aus der Kabine und spielen eine zweite Halbzeit, wo einfach das ganze Selbstverständnis vom Leader wieder da ist. Das ist schon eindrücklich.
Das hat mich auch beeindruckt, weil erste Halbzeit hinten fehlen im Spielaufbau. IBE müsste eigentlich höher führen. Dann kommen sie raus, schießen noch eine Penalty, aber es ist einfach gleich. Und plötzlich ziehen sie wieder ihr Spiel durch, schießen zwei Goal und gewinnen den Match noch 2-1.
Ich habe es super cool gefunden. Der Penalty wird verschossen und dann schießt man halt 2-1 sonst. Gerade nachher, also du hast es richtig gespürt, oder? Das ist ja eigentlich normalerweise ein verschossener Penalty. Ist ja eigentlich der Moment, wo die Mannschaft, die den Ball hebt, bekommt nochmal Luft, oder? Die Brust geht raus. Und da passiert, also vielleicht sogar fast ein bisschen das Gegenteil.
Und das Gleiche nach dem 1-1, oder? Wenn andere Mannschaften würden vielleicht mal schnell durchschnaufen, jetzt haben wir endlich euch ein Goal, jetzt sind wir da, was macht Thun? Ball aus dem Goal holen, weiterspielen, wir wollen gewinnen, auswärts in Bern.
Also ich finde, also natürlich, es ist klar, Thun wird Meister. Ich habe da Maulus Nelli nach dem Match auch noch spannend gefunden, als er auf SRF, ich glaube, gesagt hat, ja, also hat er nicht, also wir nehmen Match für Match den Schwachsinn rausgelassen oder das 0815-Sätzchen, sondern hat gesagt, ja, wir müssen doch jetzt die Reise genießen. Und natürlich klingt das jetzt so ein bisschen philosophisch und so, Carpe Diem, aber er hat ja recht. Also er weiss, für viele in diesem Turner-Team könnte das die eine Saison von ihrem Leben sein. Und damit will ich nicht sagen, dass die alle nachher keine Karriere mehr machen. Aber das ist die Saison, wenn du zurücktrittst und die wirst du dich, ausser einwechseln noch zu Real Madrid, wirst du dich dein Leben lang erinnern. Und dass du dann sagst, hey, natürlich am Schluss werden wir den Pokal haben, das wird dann so der Höhepunkt sein. Aber das hier, was wir jetzt hier miterleben, das ist das Coole, das nehmen wir mit, habe ich wirklich schön gefunden.
Es ist schon erstaunlich, du bist irgendwie von außen hast du das Gefühl, die Mannschaft war gar nie in dieser Phase gewesen, wo sie hat können etwas verlieren. Man hat Anfang der Saison immer, auch wir, wenn wir im Podcast gesehen sind, oder du und der Tobi diskutiert haben, immer geheißen, irgendwann werden die einbrechen. Und dann plötzlich ist der Moment gekommen, wo es geheißen, ja, die sind schon sicher Meister. Also die Phase, wo man so, ja, es könnte vielleicht länger, vielleicht ist das möglich, jetzt irgendwie so gar nie gefühlt, oder?
Ja, das stimmt. Hat vielleicht auch noch leicht mit der Gegner
mit der Konkurrenz zu tun, ja.
Wo man das Gefühl hat, keiner weiss, wie das geht, drei Matches in Serie gewinnen.
Wir haben einfach zu lange gebraucht, um das zu realisieren, oder?
Das Sven Joch hat es als Erste gemerkt. Ich habe, mir hat der Match aber auch sonst gefallen und ich finde, wenn ich etwas Positives will sagen, auch zu IB, ich finde, die erste Halbzeit hat man wieder so eine IB gesehen, wo man denkt, ah ja, eben die Wucht, also ich, weil ich sie so selten live im Stadion sehe, fällt mir das dann immer wieder ganz bewusst auf. Ich habe sie gegen Zürich gesehen beim 3-0, wie gross die alle sind.
Das alles sind Möcken.
Alles Möcken, oder? Klassische Kunststraßenfußball. Nein, aber so, und die, jetzt kommt plötzlich wieder die Wucht. Ich finde auch, der Joel Monteiro hat jetzt plötzlich wieder das System, wo du denkst, ich meine, der ist so gross, er ist so schnell und er ist technisch so gut. Ich meine, der dürfte schon lange nicht mehr in der Super League.
Er hat eigentlich alles, was du brauchst, oder?
Und jetzt hat er, aber hat jetzt wieder so Szenen, wo du denkst, ah ja, genau, ah ja, stimmt, das ist ja der Joel Monteiro. Von dem hat mir auch mal das Gefühl gehabt, das ist die Lösung für alle Offensivprobleme in der Schweizer Nationalmannschaft, oder? Also das hat mir bei IB gefallen. Ich finde auch die zweite Halbzeit ist eigentlich okay, oder? Also sie könnten ja noch zwei entschießen, wäre durchaus möglich.
Sind dann einfach Hinten, wo sie sich so ein bisschen selber kaputt machen, oder bei diesen Gegengolen, die sie bekommen, ist noch eins, was nicht zählt, aber dort irgendwie so eine Verbindung zwischen dem Zentrum und der Dreierkette, das stimmt gar nicht. Das ist ein unglaublicher Raum. Du hast mir vorher noch gezeigt auf deinem Handy da oben schnell. Ganz entsetzt, wie viel Raum dort plötzlich im Berner Strafraum frei ist. Ja.
Also genau, ich habe dir die Szene gezeigt von dem zurückgenommenen Goal und die Szene vor dem 2-1 dann. Wo man so, also beim zurückgenommenen Goal ist es so schön, weil ich glaube, es ist der Monteiro, wirklich zurückrennt mit seinem Gegenspieler ganz fest und einen vollen Einsatz gibt. Und in dem Moment, wo er müsste abbremsen, weil sein Gegenspieler abbremst, rennt er einfach, weil er schon im Schwung ist, noch weiter zurück, bis sie alle
einfach watscht, hinter den Ball rennen, oder? Hinter den Ball, dann genau. Kann man Pause machen.
Genau, und der, der jetzt Goal schießt, ist irgendwie 5 Meter frei. Das haben sie noch nicht in den Griff bekommen. Aber sonst finde ich, ja, ich glaube, die robben sich so langsam an ihre Normalform an. Und wie man das dort hinten irgendwie jetzt gestopft bekommt, das weiß, glaube ich, einfach noch niemand, oder?
Und was man vielleicht auch noch schnell müssen ansprechen müssen, ist der Sende. Winterneuzugang nähert sich im James-Bond-Status. 0 Goal, 0 Vorlagen, 7 Einsätze. Hat jetzt 4 Matches, noch kein Scorerpunkt.
Also du hast den Titel schon geschrieben.
Ich habe das schon bereit. Und ja, der beste Stürmer von der Liga sitzt weiterhin noch auf der Bank bleiben.
Was wirklich ein Rätsel ist, oder? Irgendetwas muss dort bei dem Chris Bedi, also entweder er hat Christoph Speicher seinen Kindern irgendwie Spielzeug weggenommen oder er hat sich irgendwie mal, weiß auch nicht was, unflätig benommen oder er ist einfach nicht fit und man sagt es nicht. Weil eigentlich kannst du nicht, es geht nicht.
Nein,
du kannst nicht zuerst den Kader laufen, weil ich sage, ja, der ist gross und sonst nichts. Und jetzt holst du das Ende, wo ich finde, wo schon also mehr Ansätze gezeigt hat als der Cordoba bis jetzt. Und er schaut immer durch, unter anderem, wo regelmässig trifft, kommt immer nur vom Bänkli. Irgendetwas muss dort sein. Es kann nicht einfach sein, weil der Gerardo Seoane und er sich nicht richtig verstehen. Oder?
Ja, man hört verschiedene Sachen. Ich glaube, der Alain Kurz ist auch da, zum herauszufinden, was da dahinter steckt. Aber du hast gesagt, also normal ist das sicher nicht, dass einer, was hat er, 15 Saison-Goal?
15, ja.
15 Saison-Goal und einfach nur auf der Bank sitzt.
Und dann ist ja immer noch die Frage, sie haben eine relativ günstige, also ich glaube so 2,5 Millionen Franken Kaufklausel, also wo man schon lange gedacht hat, wo man hat auf den Goal schießen,
ja gut, jetzt ziehen,
musst du ja. Es eigentlich ziehen. Das ist immer auch noch am Laufen, also ist irgendetwas, wo man auch vielleicht Angst hat, dass er gar nicht mehr kann, also es klingt immer so wie Menschenhandel, aber dass man ihn gar nicht mehr weiterverkaufen kann, weil vielleicht irgendetwas ist, zieht man wegen dem das nicht. Also irgendwann werden wir es erfahren. Was mir auch noch gefallen hat, sind ist die Schiedsrichterleistung, auch wenn der Sandro Schara zweimal zum VAR muss, wegen einem Penalty und wegen einem Goal, wo nicht zählt. Ich finde, beides Sachen kann passieren. Selbst wenn du gut stehst oder findest du, du hast gerade dein Gesicht verzogen, kritisch.
Nein, gibt da eine Gracht.
Ich finde, kann beides passieren. Für das ist der VAR da. Also die Szene, wo der Sanchez halt den Ball noch berührt, bevor er dann irgendwie den Fuß hinten rein bekommt, wo der jetzt im Schnelldurchlauf.
Es ist richtig.
Aber es ist richtig entschieden, dass das Goal nicht zählt. Die Hand ist irgendwo draussen. Es ist halt eine Bestrafung, die viel zu gross ist für das, was es eigentlich ist. Aber so sind jetzt halt die Regeln mal. Aber es geht relativ schnell, der VAR meldet sich schnell. Sandro Schär geht schnell raus, das anschauen und innerhalb von wenigen Sekunden oder beim Goal ist es, glaube ich, eine Minute gewesen oder so, ist die Sache entschieden und dann geht es wieder weiter.
Ja.
Das hat man irgendwie, ich finde, für das ist der VAR erfunden worden, so funktioniert er für mich. Wenn wir sonst weitergehen, jetzt,
ja, ich würde sagen,
höchstes Tempo.
Ja, wir müssen ein
bisschen anziehen. Wir ziehen an, genau. Saison von ihrem Leben, St. Gallen, Basel.
Wo fangen wir zuerst, St. Gallen oder Basel?
Ich bin immer positiv.
Also,
3-0.
Du hast vorher gesagt, bei IB die Wucht. Ich habe das Gefühl, die ist auch bei St. Gallen da. Kann man, glaube ich, schon mal gratulieren zum Vizemeistertitel. Ich glaube nicht, dass da von hinten etwas wird kommen, so wie vor allem Konkurrenz spielt. Und ja, beeindruckend, wie die losgelegt haben gegen den FCB. Der Match ist eigentlich durchgesehen, nach einer Viertelstunde.
Und was faszinierend ist, ich habe vorher schnell die Statistiken angeschaut. St. Gallen hat weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit mehr Duell gewonnen als Basel. Basel hat mehr gewonnen. St. Gallen hat einfach alle die gewonnen, was drauf angekommen ist, offensichtlich, oder?
Ja.
Ich habe St. Gallen oft kritisiert, weil ich gefunden habe, ja, sie sind immer ein bisschen vielleicht zu realistisch in ihrem Spiel. Aber ich meine, jetzt die erste Halbzeit, die ist wirklich gross gewesen. Oder? Das ist so ja das, wo es ausverkauft war. Wegen dem kommen die Leute in das Stadion. Das werden sie sehen. Wucht, Leidenschaft, offensiv, hohe Ballgewinn. Also das ist schon sehr cool.
Du hast irgendwie das Gefühl, sie könnten sogar noch 2-3 Goal mehr schießen. Aber wenn du auf die Zahlen schaust, Expected Goals, sind sie unheimlich effizient. Also es sind jetzt nicht grosse Werte, die einzelnen Chancen, aber sie versorgen das Zeug drin. Und ja, es passt halt auch ein bisschen ins Bild, dass ausgerechnet dann ein Verteidiger gegen den FCB im 100. Spiel sein erstes Goal schießt und dann gar noch ein 2 folgen lässt. Also, ja.
Gianmarco Rocci, genau. Wo plötzlich ein Freistoß rauslässt.
Dass er überhaupt jemanden Freistoß schießt, der in seinen 99 Matches vorher noch nie ein Goal geschossen hat. Aber in der FCB kann man es mal machen.
Genau. Ich finde, du hast einen richtigen Punkt angesprochen. Es haben alle gesagt, ja, es hat auch 4-5-0 können stehen zur Pause. Und so hat ja das Spiel ausgesehen. Es hat nach einem 5-0-Spiel ausgesehen. Mhm. Oder? Die haben einfach die Basler gefressen. Aber von der Chance her sind sie eigentlich gar nicht, also sie haben sich gar keine Riesenchancen rausgespielt. Haben sie jetzt auch nicht müssen in diesem Spiel, hätten sie vielleicht noch gemacht. Aber sie haben, es ist rein so der Eindruck von, also die andere Platzhälfte kannst du absperren, dort findet gar nichts statt. Ich habe mir die Entwicklung von diesen beiden Teams, sind wir drei Matches. Ich hatte den Cup-Match bin ich in St. Gallen gewesen, wo Basel verliert, oder wo St. Gallen gewinnt 2-1. Dann ist mir noch das 0-0 in Basel von Ende November im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern. Es war ein 0-0 gewesen. Und St. Gallen hat gespielt wie ein Abstiegskandidat, der zum Serienmeister kommt. Hinten rein, Ball weg, Ball interessiert
sich nicht. Das ist dort, wo du gesagt hast, du bist enttäuscht von St. Gallen, dass sie so defensiv auf Basel gekommen sind.
Genau, weil Basel war ja dort auch nicht auf dem Höhepunkt vom Arbeiten, wie noch überhaupt nie in dieser ganzen Saison. Und am Schluss ist irgendwie Basel die Chance für 2,5 Goal und St. Gallen nicht einmal für 1. Und so. Und dann kommt das 2-1 im Cup im Februar, wo St. Gallen sehr gut die erste Halbzeit hat und die zweite traditionell offensichtlich unter Enrico Maaßen schlechter, aber so auf Augenhöhe. Und jetzt im März das 3-0, wo die einen wirken wie eine erwachsene, gefestigte Mannschaft voller Selbstvertrauen und die anderen wie Schulbuben, die keine Ahnung haben, was sie gerade machen. Also die Entwicklung von diesen beiden Teams ist diametral unterschiedlich.
Ja, und vor allem ist es extrem, wenn man auf die letzten drei Matches zurückschaut, oder? Basel zweimal gewonnen, haben wir so das Gefühl gehabt, Es könnte jetzt langsam in die richtige Richtung gehen. Liechtenstein ein System ein bisschen umgestellt. Es geht langsam etwas. Und dann kommt der Match in St. Gallen. Und es relativiert auf die vorherigen Auftritt, weil man hat halt vorher gegen Lausanne und GC gespielt. Und auch die Matches sind nicht gut gewesen. Man hat sie gewonnen. Aber wenn dann halt der Gegner kommt, der offensiv mitspielt, der eine gewisse Wucht hat, dann kommt es dann so raus.
Stefan Liechtensteiner. Müssen wir jetzt schon schnell, glaube ich, darüber reden. Du hast auch einen Text geschrieben, der jetzt dann gerade online geht, so über seine ersten Wochen in Basel. Er steht also nach dem Match an und erklärt im nationalen Fernsehen, also er weiss, da läuft eine Kamera und er hat ein Mikrofon vor der Nase, warum dass man das Spiel verloren hat. Und der eine Grund, finde ich, den er richtig festgestellt hat, ist ja, die anderen sind einfach von A bis Z besser gewesen. Ja, das ist korrekt. Sonst hat er herausgefunden, dass es 3 Spiele in einer Woche gewesen sind, während dem St. Gallen...
Schon etwas ganz Neues für den FCB.
Genau.
Kennen die Spieler gar nicht.
Genau, während dem St. Gallen nur 3 Spiele in einer Woche gehabt hat. Sie haben lange Reisewege gehabt, auf Lausanne und auf St. Gallen. Ich meine, ich bin mit dem Zug... In 2 Stunden in St. Gallen und in 2 Stunden 15 Minuten, wenn ich die richtige Züge rausnehme, in Lausanne. Und es gibt in der Schweiz, glaubs, ausser mir ist irgendwie der HC Davos per Definition keine langen Reisewege.
Ja, wenn ich sehr weit auf St. Gallen muss, aber.
Ja. Und es ist warm gewesen. Und zwar am 2. sind in St. Gallen 11,8 Grad gemessen worden und es ist auf
draußen. Im Schatten oder in der Sonne?
Das wird immer im Schatten gemessen, okay. Temperatur.
Ja, ja,
die Sonne ist anders gewesen und nachher ist es auf grausam mit 12,2 Grad auf bis am 3. Was will er uns damit sagen?
Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen und ich finde es ein Stück weit auch ein bisschen peinlich, dass man so etwas dann in einem SRF-Interview rauslässt, dass das ein Grund sein soll, wieso dass es jetzt heute nicht ganz so funktioniert hat. Ich weiss nicht, hat er seine Spiele in der ersten Halbzeit eine Trinkpause gebraucht oder was ist genau das Problem gewesen? Und also jetzt in der vorherigen Woche, wo es noch ein paar Grad kühler war, hat jetzt das auch nicht so viel besser ausgesehen.
Er hat auch noch gesagt, er hätte gerade im Mittelfeld nicht viel können wechseln. Jetzt, wie viel Wechsel hat der FC St. Gallen in seiner Startformation vorgenommen in diesen 3 Matchen? In der Fünferreihe im Mittelfeld?
Ich weiss nicht, aber ich rate jetzt mal keinen.
Es war eine runde Zahl, gewesen, ja, 0. Aber keine. Es sind nicht die gleichen gewesen. Die haben müssen sehen. Also, und das ist doch ein Problem, weil in Basel ist ein relativ ein Publikum, das mitgeht. Das lebt mit dem Club mit und es konsumiert, was über den Club geschrieben wird und es konsumiert, was der Trainer so sagt im Fernsehen und am Radio und es wird auch gelesen. Und ich weiss nicht, wie es in deiner Bubble ist, in der Baselbieter-Bubble. Also in der Stadt-Bubble macht man sich oft lustig über das. Die Leute lachen sich tot. Und das, nachdem er vor einer Woche hat er sie noch gefressen nach einem 2-4 in Luzern.
Das kann er gar nicht anders. Oder? Jetzt kann er nicht nochmal genau gleich in die gleiche Wunde rein, darum hat jetzt gesagt, er macht seiner Mannschaft keinen Vorwurf, hat sich ein bisschen geschützt. Und ja, das, was du vorher gesagt hast, davor, mit dem Wechsel, die Begründung im Zentrum, es hat, glaube ich, Spiele gegeben am Donnerstag GC, wo sich im Zentrum relativ wohl fühlt. Er hat sich entschieden, nein, ich bin die gleiche nochmal. Und ich parkiere jetzt einmal am rechten Flügel raus. Und das hat jetzt so semi-gut funktioniert, hat jetzt auch wieder ein bisschen muskuläre Probleme. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht eine Begründung, die man ihm so einfach durchgehen kann, dass er keine Möglichkeiten gehabt hat.
Also du redest vom Cerdan Shaqiri, für die, die draussen was nicht errötelt haben. Ich habe natürlich, wo du geschrieben hast, Cerdan auf rechten Flügel, habe ich sofort zurückgeschrieben. Alex Frey unter Murat Yakin in den linken Flügel und dann Karriereende. Stefan Lichtstein hat jetzt nach dem St. Gallen Match gesagt, es wird einmal eine Zeit geben vom FC Basel nach dem Cerdan Shaqiri, aber die hat noch nicht angefangen. Also, er hat den Stühle noch nicht vor die Tür gesetzt. Aber du bist ja unser Basel-Reporter. Kommt das gut zwischen diesen zwei?
Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, kann man auch rausgehen dort gegen GC nach einer ersten Halbzeit, hat es dann keine muskulären Probleme. Er hat sich auch regelmässig an den Oberschenkel gegriffen in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass da nicht der Machtkampf ein bisschen lasiert wird in Basel. Das sind beide sehr, sehr starke Charakter, die ich kenne aus der Nationalmannschaft. Aber ja, der Chetan Shaqiri bringt nicht mehr die Laufleistung und die defensive Mitarbeit, die er vielleicht früher mal noch gebracht hat. Aber er ist einfach ein Spieler, den man muss pflegen und wo man muss wissen, wie man mit ihm umgeht. Dann liefert er auch immer wieder. Das hat er auch schon im ersten Match gezeigt gegen den FCZ oder mehrfach gezeigt in dieser Saison. Aber ich habe so das Gefühl, bisher unter Stefan Lichtstein das Match noch nicht so. Ist auch, wenn man auf Zahlen schaut, 8 Match hat er Shaqiri gemacht unter dem Lichtsteiner. Ein Goal, Penalty, und das war es dann auch schon.
Ich habe natürlich, wenn man bei dem GC-Match ist, wo der Cerdan aber rechts gespielt hat, nur eine Halbzeit lang dann raus ist.
Dann hat man ein bisschen leid sogar, weil so, man hat so das Gefühl gehabt, der Stefan Lichtstein hat ihm gesagt, du bleibst an der Linie. Und immer wenn er so denkt, hey, jetzt würde ich gerne ins Zentrum, nein, ich muss hier stehen bleiben. Und er hat ihm natürlich auch immer perfekt können Anweisungen geben, weil er ist 2 Meter, eigentlich 45 Minuten lang 2 Meter neben ihm gestanden.
Es hat manchmal so ein bisschen wie eine Diskussionsrunde an der Seitenlinie gewirkt, während der Rest hat noch irgendein Match nebenan geschüttet. Oder? Die zwei sind immer sehr im Gespräch gewesen. Es gibt ja dann die rote Karte gegen den Amir Abrashi. Mit dem GC-Spiel. Eine Szene, die uns wieder mal zeigt, warum dass wir den professionellen Männerfußball gut finden, um jungen Leuten das Leben näher zu bringen. Also der Koba Quandre, die schupft der Amir Abrashi, weil man das halt einfach macht, oder? Und der Amir Abrashi kann sich nicht zurückhalten und probiert ihn zu hauen, trifft ihn nicht, worauf der Koba am Boden liegt und der sterbende Schwan macht, wie man das als erwachsener Mann halt so macht, wenn man von hinten ein bisschen geschupft wird. Und der Amir Abrashi als GC-Captain läuft raus und wird nachher noch vom FCB-Trainer in einer äußerst merkwürdigen Art und Weise angefeilt, wo immer ein gutes Zeichen ist, wenn die Hand vor dem Maul ist.
Er ist eigentlich schon vorbei, oder? Er läuft schon, ist schon an ihm vorbei. Und dann sehen wir den Stefan Lichtstein, wenn er sich die Hand vor dem Maul hebt und dann dreht er die Branche nochmal um und dann geht es los.
Und dann geht es los und laut unserer Informationen.
Dann geht es dann auch noch weiter in den Garten oben und dann, was man hört aus dem Umfeld von beiden Clubs, ist dann noch auch ein beleidigender Ausdruck in Richtung Branche gefallen.
Und was, also, und nachher sagt Stefan Lichtsteiner zu dieser Szene, ja, das sind Emotionen, das gehört im Fußball dazu.
Und er hat gesagt, ich will meinen Spieler schützen in der Situation, weil es hat auch wirklich danach ausgesehen, als würde Amir Abrashi nochmal umdrehen und nochmal auf einen Koba Quandre los und dann hätte Stefan Lichtsteiner einschreiten und das kann er verhindern.
Das ist doch Irrsinn. Also, was soll das? Also, da musst du doch eigentlich als Club gehen und sagen, Stefan Lichtsteiner, du bist im Fall ein wichtiger Repräsentant von uns. Oben auf der Haupttribüne sitzen Leute, die zahlen Geld, das sind Sponsoren oder sie sind Donatoren. Das geht nicht. Du bist nicht mehr in der ersten Liga, wo niemand zuschaut.
Ja, also ich finde, auch in der ersten Liga sollte man sich nicht so verhalten.
Auch in der ersten Liga sollte man sich nicht so verhalten. Das ist richtig. Danke vielmals für deinen Hinweis. Ja. Aber also ich bin also auf mich von ganz weit weg im Moment. Du bist unser Basel-Reporter und ich sehe das nur am Fernsehen und ich lese es und höre es. Wirkt auch, wie wenn er komplett überfordert wäre mit dieser Situation.
Eben, das ist die Frage. Ist er überfordert? Ist er sich dem einfach immer noch nicht bewusst? Hat er das nicht realisiert, in was für einem Schaufenster er jetzt steht? Wie viele Leute da zuschauen und genau anschauen, was er macht? Ist es ihm einfach egal? Weil er sagt, das ist er, kann es nicht steuern oder ist er wirklich einfach überfordert mit all dem Druck und all dem, was jetzt hier auf ihn einprasselt. Und wenn man hört, was er gestern nach dem Match gesagt hat, wo unser Kollege Stefan Kreising gefragt hat, wieso er gar mit Abpfiff in die Kabine ist, hat er gesagt, er findet das komisch, dass alles genau angeschaut wird, was er macht. Aber das ist einfach so, wenn du der Trainer vom FC Basel bist. Und dass ihn das überrascht, das ist ein Stück weit auch ein bisschen schockierend, muss man sagen.
Also kommunikativ finde ich, sind wir nicht mehr weit weg von der Turbulenten vom Ciriakos Forza entfernt.
Ich weiss nicht, ob wir die sogar schon erreicht haben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich gehört, dass es zu warm war im Kibumpark.
Wer zu jung ist für Turbulenten vom Ciriakos Forza, könnt ihr googeln, die werden es finden, Turbulenten.
Ja. Schwäche nach Standards habe ich mir aufgeschrieben im FCB. Im ersten Match gegen Victoria Pilsen in der Europa League bekommen sie das Gegengoal, wo ein völlig frei hinter dem Strafraum auftaucht und den Ball reindrückt. Das gleiche Goal gibt es dann wieder gegen Luzern, wo der Pius Dorn ganz einfach frei blockt wird. Und jetzt gegen St. Gallen stehen sie zu 9 in dem 5 innen und 4 St. Gallen stehen um den Strafraum herum und einer bekommt halt dann irgendeinen den Ball und versorgt ihn. Und dass dann der Okorochi, der in 99 Matchen noch nie ein Goal geschossen hat, dann noch einen direkten Freistoß verwandelt und ein 4 Standard gegen Goal, das passt perfekt.
Und was mir aufgefallen ist, ich glaube, der Marvin Hitz regt sich schon gar nicht mehr auf über Gegengoal.
Nein, die nimmt er mittlerweile auch
bleibt am also Boden liegen.
Er war schon ein bisschen emotionaler gewesen, hat auch mal seine Verteidigung einmal zusammengefaltet, aber ja, mittlerweile weiss er, muss jetzt das noch drei Monate tun und dann hat er das ausgestanden. Ja.
Genau so hat es auf mich gewirkt.
Einen Titel holt er eh nicht mehr.
Nein.
Also jetzt einfach noch ein bisschen ausklingen lassen. Er macht noch einen guten Match. Also es wird noch höher rauskommen, wenn er nicht so einen schönen Tag einzieht. Ja.
Aber genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Er hat daheim hat alle Match und er streicht jedes Wochenende streicht er einen ab und denkt, oh, nur noch 9.
Und der letzte Spieltag so
ja,
rot.
Genau. Genau, mit so Herzchen. Oh Mann. Es geht aber ja trotzdem noch um etwas. Ah, ich wollte noch mal schnell etwas sagen wegen der Emotionen. Das heisst ja dann gerne, ja, Emotionen gehören zum Fußball dazu und ein Trainer darf auch mal emotionaler sein und so. Finde ich auch, ja. Also der Trainer muss nicht wie eine Salzsäule dort stehen und wie der Mitchell van der Kach geht den Puls messen, irgendwie in der 60. Minute, um zu schauen, ob es ihm noch gut geht oder so. Um das geht es mir gar nicht. Es geht darum, was tust du, also gibst du deiner Mannschaft Kraft durch deine Emotionen? Gibst du ihnen, pushst sie du? Oder bist du einfach irgendetwas, wo in einem System, wo eh schon alles lottert und lödelt, noch zusätzlich irgendwelche Unruhe reinbringt? Oder neues denken, draussen ist ja noch der Trainer, wo man die ganze Zeit erklärt, was ich alles machen muss und so.
Ich habe das Gefühl, dass es sich auf dem Niveau, wie es jetzt ist, kann sich das auch brutal schnell abnützen. Oder wenn du einfach in jedem Match das Rumpelstilzchen draussen hast an der Seitenlinie und da kann man schon den Vergleich auch machen zum Vorgänger Ludovic Magna, wo viele FCB das Gefühl haben, jetzt kommt hier einer, der in jedem Match mit einem hochroten Kopf an der Linie steht. Auch der war emotional gewesen, aber im Umgang mit den Spielen ist es relativ lang gegangen im Herbst, bis er dann einmal in der Garderobe Leute war. Er hat immer in seinen Ansprüchen sehr bedachte Worte gewählt. Und jetzt, wenn man sieht, was der Stefan Lichtsteiner nach seinen ersten paar Matchen schon über seine Spiele auch öffentlich rausgelassen hat, sind wir da schon nochmal auf einem ganz anderen Niveau.
Kommt halt, beim Ludovic Magna kommt halt das dazu, dass er halt nicht mehr so ein junger Trainer ist.
Ja.
Also in seiner, ich habe ihn ja in
seiner... Er hat sicher einen Prozess durchgemacht. Du hast eine FCZ-Zeit begleitet, dann auch Lausanne. Also er hat seine Erfahrungen gemacht. Er ist sicher ruhiger geworden. Und das muss man ein Stück mit dem Stefan Lichtschein auch zugestehen, dass da noch Entwicklungsraum da ist. Aber trotzdem wird er sich müssen verbessern. Und er sagt ja aktuell, sieht er keinen Grund, sich zu ändern. Es kann sein, dass das in 5-6 Jahren, dass er dann ein bisschen ruhiger wird, aber aktuell muss er sich für nichts entschuldigen.
Ich finde, ja, entschuldige, er muss auch, ich habe es geschrieben vor einer Woche, zwei Wochen, weiß schon gar nicht, seine Lernkurve muss einfach so steil sein wie die von der eigenen Ordnung, und weil sonst reicht das nicht. Ich habe, der Urs Fischer hat an der NZZ ein Interview gegeben und hat dort etwas Interessantes gesagt, wo es darum gegangen ist, warum das er Mainz Trainer wird. Und nach dem Bo Henriksen, wo ja auch ein Wirbelwind war an der Seitenlinie und im Abstiegskampf, also oder was um viel geht, hat er gesagt, es leuchtet doch ein, dass es in einer explosiven Situation keinen neuen Vulkan braucht oder einen jungen Trainer mit interessanten Ideen, aber wenig Erfahrung. Es braucht dann Ruhe und eine gewisse Gelassenheit, um aus der schwierigen und immer noch anspruchsvollen Lage herauszukommen. Und der FCB hat ja gefunden, nö. Es braucht einen jungen, unerfahrenen Trainer, der einen starken Charakter hat und vorwärts geht. Und der FCZ hat gefunden, es braucht einen jungen, unerfahrenen Trainer mit spannenden taktischen Ideen. Das wäre dann meine Überleitung zu Servet gegen FCZ, wenn du mir erlaubst. Oder hast du noch
etwas
zum FCZ?
Das ist gut, wir können sehr gerne weitergehen.
Du, ich mache heute... Wir machen für den FC St. Gallen hohe Intensität in der ersten Halbzeit und nachher zerfledern wir hinten raus.
Das ist gerade eine spannende Frage an dich.
Mhm.
Ich weiss nicht, ob du die SRF-Zusammenfassung auch noch geschaut hast vom FCZ Auswärts in Servette. Das ist, jetzt bekommen wir ja spät das zweite Goal, oder?
88. Ja.
Genau. Jetzt, was denkst du, wie viel Goal hat der FCZ in der Saison nach der 80. Minute bekommen?
Das ist die Geschichte, die ich als Nachtreier geschrieben habe. Ich bin enttäuscht von dir.
Das habe ich in dem Fall gar nicht.
19 ab der 80.
Ja. Vor insgesamt 57. Also mehr als ein Drittel von den Gegengol bekommen sie nach der 80. Minute und sind in der Nachspielzeit allein schon 7. Nur Winterthur hat noch mehr Goal in der Nachspielzeit bekommen.
Und sie haben 16 Punkte in der Schlussphase vergeben mit diesen Gegengol. Ich habe durch Dennis Hedigo gefragt, also ich habe ihn nicht gefragt. Ich muss ehrlich sagen, nach dem Match bin ich angegangen und habe gesagt, Dennis Hedigo, mein Job ist es ja auch immer Fragen zu stellen nach eurem Match. Aber
soll ich jetzt zum 7. Mal das Gleiche verhungern?
Wir gehen fragen, wirklich, ich weiss nicht mehr, was fragen. Und die Aufgabe ist ja, deine Spieler immer wieder aufzurichten, weisst wenigstens du noch was zu sagen.
Und hat er noch etwas gewusst?
Jo. Er hat nicht gesagt, nein, ich weiss nicht mehr, was sagen. Aber er hat gesagt, ja, es fühlt sich ungerecht an, dass man immer so viel Einsatz gibt und dann verliert man noch. Es ist halt irgendwie, ich glaube, ab dem 18. Gegengol ist es nicht mehr Pech oder Zufall. Es liegt einfach an der Qualität von dieser Mannschaft. Aber sie haben ja noch etwas anderes auch. Frühe Gegengol. Haben sie auch,
das haben sie auch noch.
Genau.
Also sie sind dann immer, wenn sie mal hinten sind, sind sie gut, dann kämpfen sie sich wieder an, um dann doch noch verlieren.
Genau. Genau. Aber zum etwas Positives sagen zum FCZ. Sie haben gemerkt, dass der Dennis Hediger Hilfe braucht. Und zumindest Kommunikation gegen aussen. Und ich nehme das jetzt so an. Ich glaube das sogar. Ich glaube das mal. Hat der Dennis Hediger selber gesagt, hey, ich merke, ich brauche jemanden, der Erfahrung hat. Und sie haben Carlos Bernecker geholt als Co-Trainer. Also nicht Assistent, sondern Co-Trainer.
Das haben wir explizit so erwähnt oder Wert aufgelegt, dass es nicht Assistent ist, sondern Co-Trainer.
Genau, was ja in der Hierarchie eigentlich auf Augenhöhe mit Dennis Hediger stellt. Das ist klar. Dennis,
aber es ist nicht wie in der Politik, gell? Wenn es zwei Co-Präsidenten gibt, dass die gleichgestellt sind. Sondern der Co-Trainer ist trotzdem noch ein bisschen unter dem Trainer, aber über dem Assistenztrainer.
Ja, also es gibt in Schweden, gibt es im Eishockey und im Fußball, hat es sagen, also tatsächlich Co-Trainer, die auf Augenhöhe gesehen sind, wo es dann aber geheißen, okay, der eine die ist besser in der Öffentlichkeitsarbeit.
Das hat ja der FCZ auch schon gehabt, muss man sagen, oder?
Ja, das stimmt.
Das Arbeitsmodell.
Äußerst erfolgreich, ja.
Wo man sich auch immer ein bisschen in den PKs abgewechselt hat.
Ja, so. Das ist super. Da haben wir sich noch in den PKs abgewechselt. Ja, das ist super gekommen. Mhm. Und sie haben, um noch etwas Positives zu sagen, sie haben aufgehört, so mega coole taktische Trickli einzubauen, wie der linke Außenverteidiger und ist eigentlich der rechte Mittelfeldspieler und so. Sie spielen konservativeren Fußball. Sie wirken defensiv wirklich stabiler, auch wenn sie jetzt die Match trotzdem nicht gewinnen. Sie wirken defensiv stabiler. Sie hätten gegen Lausanne gut einen Punkt holen können und sie hätten gegen Servet gut einen Punkt können holen. Gut sind sie halt wegen dem trotzdem nicht. Aber also ich habe das, damit ich da etwas Positives gesagt habe zum FCZ. Ich finde, es gibt da gewisse Sachen, wo sie gemerkt haben, es ist jetzt nicht der Moment, um irgendwie Pep Guardiola spielen, sondern wir müssen jetzt einfach irgendwie, und das sind sie sich auch bewusst, sie müssen jetzt irgendwie durch die Saison kommen, einfach noch ein paar Pünktli abgraben und darauf hoffen, hat Dennis hätte gerade gesagt, in Genf gefunden, dass die hinten einfach nicht viel Punkte holen.
Ja, die Hoffnung ist, glaube ich, berechtigt.
Wie kommen wir denn nachher zu
einer Hinterhand? Was ich gerne noch darüber rede, ist der Penalty. Mhm. Wo der FCZ bekommt, ist eine ähnliche Situation wie vor einer Woche bei IB Luzern, oder? Wo einer vom Spieler hinter einem den Ball an den Arm geköpft bekommt. Ich verstand, dass das laut der Regel Penalty ist und trotzdem ärgert mich das ein Stück weit.
Ich rede nicht mehr über die Handregeln. Es ist absolut bescheuert, dass es für eine Szene, die null Goalgefahr ausgestrahlt hat, wie der FCZ während dem ganzen Match null Goalgefahr ausgestrahlt hat, eine 80%ige Goalchance geht durch eine Penalty.
Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz sind die Schiedsrichter irgendwie noch mal ein bisschen pingeliger, was so die Handslinie anbelangt. Gehst du oben noch Mailänder Derby, auch in der Schlussphase, wo ein Milan-Spieler in der Schlussphase oder in der Nachspielzeit den Ball an den Arm geköpft bekommt. Ist auch relativ angelegt, aber halt nicht ganz. Und das lassen wir dann halt durchgehen. Und finde ich auch richtig. Aber ja, Ich glaube, wir können es nicht ändern. Wir müssen uns damit abfinden, dass in der Schweiz so etwas auf diesen Penalty gibt.
Genau, und aber immerhin relativ konsistent.
Es wird durchgezogen. Es wird durchgezogen. Also du weißt, wenn von hinten dran mir ein Gegner den Ball an den Arm köpft, dann ist es leider ein Penalty.
Und das hat auch Einfluss aufs Spiel, weil ich habe Dennis Hediger nach dem Match gefragt, zweite Halbzeit haben die ja bewiesen, man kann ein Spiel komplett dominieren, ohne jede Goalgefahr auszustrahlen. Ich habe nicht gewusst, wie die haben einen Goal schiessen. Und dann hat er gesagt, ja, wichtig ist einfach, dass man möglichst viel den Ball in Strafraum reinbekommt, weil dann kann immer mal etwas passieren, zum Beispiel, dass einem der Ball in die Hand geht und so. Haben sie ja dann auch das Goal geschossen. Also, es ist absolut
valabel.
Plan, genau, der Plan darauf zu gehen, dass irgendeiner seine Hand dann schon ausgestreckt hat und den Draht titscht. Was halt aber krass ist, sie haben gegen Lausanne 1-2 verloren, sie haben gegen Servette 1-2 verloren. Es waren beides Teams, wo vor diesem Match der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Also Lausanne hat richtig Schiss gehabt. Ganz kurz mit Peter Seidel nach dem Match in der Mixzone so ist er schnell vorbeigekommen, weil er, glaube ich, auch unseren Podcast ab und zu hört. Und dann hat er gesagt, ja, es sei jetzt schon wahnsinnig wichtig für sie in ihrer Situation. Sie haben ja beide Zürcher Clubs gehabt, oder? FC und nachher noch GC, wo du gesehen bist. Und das Vergnügen hatte, in dem Spiel zu sein, 5 Goal. Und sie haben, glaube ich, wirklich Schiss gehabt, dass sie da noch richtig Barrageplatz könnten runterrutschen. Und der Match, also Zürich-Lausanne, ist wirklich ganz schwierig gewesen, um über 94 Minuten anzuschauen. Es ist wirklich gemerkt, beide Teams, boah, schwierig. Aber sie haben sich jetzt gegen Ufer verabschiedet. Servette das Gleiche, die spielen unter der Woche 1-1 gegen Winterthur, wo sie genau eine Goalchance haben, die machen sie, wo du Jocelyn Gourvennec, der Trainer, nachher auch so ein bisschen das Bömmli zündet und sagt, ja, ich kann ja nicht selber shooten. Also auch dann ist es richtig, oder? Und du gehst als FCZ und sagst beinahe, oh, du liegst am Boden, gell, dir geht es nicht so gut, komm, ich helfe dir noch. Es ist, ja.
Und Servette vielleicht noch schnell, der Junior Kadile, haben wir in unserem Blick Wintertransfer-Ranking, wo wir alle 33 Wintertransfer in der Rangliste eingeordnet haben, haben wir ihn auf Platz 14 gehabt. Und nach den ersten paar Matchen dürfen wir den, glaube ich, noch ein bisschen aufschieben. Also 2 Goal, Vorlage im letzten Match, das war ein guter Transfer gewesen.
Ja, und vor allem hat er noch nicht gemerkt, wie miserabel die Lage in Genf ist. Er ist noch zu kurz dort zum Abzogen werden. Ein Timothée Konya, bin ich wirklich verschrocken, als ich den gesehen habe in diesem Match. Also das ist wenn du mir gesagt hättest, das ist der gleiche Spieler, der letzte Saison durch die Liga tanzt, hätte ich gesagt, nein, nie im Leben. Das ist ein 40-jähriger Halbbruder von einem, wo einfach jeweils in der Entscheidungsfindung immer garantiert zu 100% das Falsche macht. So eine tolle, ich finde immer noch Timothée Konya so einen tollen Fußballer, aber wow, schwierig. Und was wir auch noch schnell darüber reden, ist die Nordkurve in Genf ist gesperrt gewesen, genau. Das ist gesehen, weil es nach dem Spiel Lausanne gegen Genf Servette-Fans gefunden hat, es ist eine super Idee, in Lausanne im Bahnhof eine Fackel aus dem Zug zu schiessen und genau die eine Stelle getroffen hat, wo man den Bahnhof kann 2 Tage lahmlegen damit. Und Servette ist um 2 Match hat auf Bewährung gespielt, 2 Heimspiele. Klar, sie dürfen nicht zünden. Sie haben dann ihre Tickets gekauft für das FCZ-Spiel, wo alle ihr Ticket gehabt haben, haben sie gegen Sion gezündet, als gäbe es kein Morgen mehr. Und dann ist die Nordkurve gesperrt worden. Auch der ganze Vorverkauf ist eingefroren worden. Es sind nur irgendwie 5200 Leute am Stadion gesehen. Mehr hat dann auch nicht sollen kommen zu so einem Spiel.
Aber die Südkurve hat sich schon vorher eingedeckt.
Ja, die Südkurve, die Gästefans dürfen. Nein, Gästefans sind explizit ausgenommen.
Sehr viel Sinn auch.
Die Gästefans sind ausgenommen. Ja, die können wirklich überhaupt nicht. Die können jetzt wirklich ausnahmsweise, gehen jetzt die Südkurve wirklich gar nichts dafür. Und ich glaube, es war sehr ruhig. Es ist sowieso seit ein paar Matches. Es hat mal ein paar Sitzungen gegeben zwischen, glaube ich, Zürcher Sicherheitschef und den Sicherheitsleuten von Genf und so. Weil das war immer ein riesiges Gemüse, FCZ in Genf. Und ich glaube, sind wir dort irgendwie so ein paar Strukturen angepasst hat, funktioniert das eigentlich gut. Nein, aber die Servette-Kurve hat sich die Tickets schon gekauft gehabt und darum haben sie nachher können zünden gegen Sion.
Ja, das ist sowieso alles ein bisschen speziell mit Fangruppierungen, die sich aufgespalten haben. Ich weiss nicht, ist die eine Fangruppierung immer noch dort ein bisschen im anderen Ecke? Die haben sich mal aufgeteilt. Dann haben wir da wieder Frieden geschlossen.
Ich glaube noch nicht ganz.
Okay.
Aber auf jeden Fall sind sie dort gewesen und dann kommt, wenn du den Sektor gesperrt hast, dann verbietet dir die Sicherheitsdirektion Genf auch, also es sind nicht verbietet den Fans, sondern es ist eine Auflage an den Club, es darf keine koordinierten Fanaktionen geben, wie Gesang, Spruchbänder oder sonstige organisierte Aktionen. Ja, also Spruchbänder hat es etwa 6 bis 8 gegeben. Sie haben auch zusammen gesungen. Sie haben ihre Namen haben sie auf einzelnen T-Shirts mit Buchstaben gehabt. Und jetzt ist so, gibt es jetzt für das ein Geisterspiel, wenn man das nicht verhindert hat?
Ich muss nicht anschauen.
Gut, also dann sage ich, der Stefan Wolf ist, wo er schon nicht mehr Luzern-Präsident war, verurteilt worden für 2000 Franken Buss, weil in Luzern etwas anderes war. Mhm. Und dort ist auch gesungen worden und hat ein Megafon gehabt im Stadion.
Stimmt, genau.
Und dann hat man gesagt, der Club hat sich,
die Eingangskontrollen sind zu wenig
gut gewesen. Ja. Genau. Und darum hat der Stefan Wolf als Präsident müssen eine Bußzahl von 2000 Franken plus 686 Franken Verfahrungskosten. Und ich nehme jetzt an, dass der Herr Big Day beim FC Servette demnächst,
Jahr, wahrscheinlich. Ich vermute. Das können zahlen.
Ich vermute. Wenn wir da mit der FCZ läuft, FCZ sein.
Das ist gut.
Und dann kommen wir zu deinem Spiel.
Wir noch eins weiter haben.
GC Lausanne. 2-3.
Ja, ich finde es ein bisschen, ich weiss auch nicht, was ich sagen soll.
Doch, nicht gut.
Gefühl, du weißt es doch. Da hat man das Gefühl, GC, die leben nochmal, spielen gegen Lugano 70 Minuten in Unterzahl, schaffen es irgendwie, den Match zu gewinnen. Und man hat das Gefühl, jetzt sind sie da. Jetzt haben sie 2 Matches vor der Brust, auswärts bei einem komplett verunsicherten FCB und daheim gegen Lausanne. 2 Siege und plötzlich ist alles wieder möglich. Und sie verlieren 2-mal.
Aber konstant in Unterzahl. Weil das haben sie sich gemerkt vom Lugano-Spiel. Und
2-mal relativ kurz in Unterzahl ja, gegen Basel.
Zu kurz vielleicht. Zu kurz.
Und gegen Lausanne in der Nachspielzeit. Aber ja, sie sind jetzt die Mannschaft mit dem meisten Platzverweis.
10 Stück.
Und ja, es ist irgendwie nicht ganz, es ist nicht alles schlecht bei diesen GC-Match, aber es ist halt auch einfach nicht gut gewesen, um irgendwie noch etwas aufholen. Vielleicht wird es jetzt wieder besser, jetzt müssen sie noch tun. Jetzt, wenn man wieder denkt, es ist entschieden, plötzlich packen sie wieder einen aus. Aber ja, der Match gegen Lausanne, sie fangen gut an, gehen auch in Führung und dann kommt nichts mehr. Und dann hat es der Gerald Scheiblein auch gesagt, wo alles verloren ist, plötzlich schöpfen wir neue Mut und dann kommen sie wieder und kommen nochmal da und in der Schlussphase drücken sie und dann fliegt Michi Frey vom Platz und dann ist halt auch der Match verloren.
Und der Michi Frey fehlt noch.
Und wo Michi Frey fehlt auch noch. Wo man kann sagen, jetzt auch in seiner Rücken in der Schweiz zeigt, dass er nicht der Überfußballer ist, aber dass er doch mit seinen Physis etwas kann bewirken kann, wo doch eine wichtige Rolle hat, auch bei diesen Goal involviert ist, indem er wuselt im Strafraum. Und dann wird ihnen fehlen, weil das ist ein Spieler, den sie brauchen.
Und die gelb-rote Karte ist ja grossartig. Also in der 89.
Stunde. 125 Sekunden, ich habe es noch nachgelegt, habe es noch gestoppt. Zuerst ist bitter, oder rutscht er aus und grätscht Lettiz um. Und dann nachher will er seine Fehler wieder gut machen und kämpft sich und wirft sich nochmal ein und trifft halt den nächsten Gegenspieler. Und dann ist es korrekterweise gelb-rote Karte.
Aber die zweite Grätsche hat, also die erste ist wirklich unglücklich, er rutscht wirklich aus. Die zweite hat er können lassen.
Hat er selber gesagt, hätte ich lieber sein lassen.
Ja. Ja, weil es ist klar, dass er nicht an den Ball kommt. Ja, ich komme bei dem GC auch nicht raus. Und wenn man so Tabellen anschaut, ist ja immer vor jedem Wochenende, denkt man, wenn das und wenn das. Und du hast ja jedes Mal, wenn ich mich auf ein Match vorbereite.
Was muss passieren, dass es wieder ein bisschen spannend wird? Und es passiert nie das. Es bleibt immer alles beim Alten.
Genau, es bleibt einfach
immer noch 7 Punkte Rückstand. Jetzt ist es halt auf der FCZ. Vorher war es irgendwie auf Servette gewesen. Aber es bleibt alles beim Alten.
Und ich schreibe dann immer auf, so, weißt du, so, in welcher Form sind die Teams? Das eine Team ist bei mir meistens der FCZ. Dort weiss ich, die Form ist miserabel seit Dezember, Ende November. Aber ich habe dann eben, dann kommt Lausanne. Und dann schaust du, okay, die wissen nicht, wie gewinnen. Ja, ich glaube, es 9 Match
kein Sinn. Nein, und ich habe das Gefühl gehabt, also ein bisschen angezählt ist der Peter Zeidler, ich glaube, dann langsam auch gewesen mit dem Kader, den er zur Verfügung hat mit diesen Spielen, wenn du 9 Matchen im Günsch. Und dann ja, hast du halt das grosse Glück, dass die SFL es gut mit dir meint und dich innerhalb von 4 Tagen 2-mal nach Zürich schickt. Und dann hat der Olivier Gustodio, der seit 4,5 Jahren nicht mehr 2 Score in einem Match gehabt, macht es gerade 2-mal im letzten und sagt dann nach dem Match zu mir, ja, vielleicht müsste ich mal beim FCZ unterschreiben.
Hat er gesagt, ja, grossartig. Ja, das habe ich mir notiert, Olivier Custodio. Es geht um einen Abstieg, also es geht gegen den Abstieg. Und der Captain macht 3 Assists und 1 Goal in 2 Matches. Schon, finde ich, doch.
Stark.
Das kann man mal geben. Ja.
Ja.
Und der wirkt auch sonst auf mich als ein ernsthafter Typ. Er hat mal, wo der Ludo Big Mania Trainer war bei Lausanne, bei der SFL Award Night hat er mal den Trainer und den Sportchef davor gerettet unter einem Berner Tremli zu kommen. Da bin ich gerade nebenan gestanden, weil die gefunden haben, geile Streifen sind für Anfänger. Wir gehen jetzt hier über die Strasse. Aber auch sonst, er wirkt ernsthaft, aber nicht verbissen. Mhm. Er wirkt nett, hat eine gewisse Sozialkompetenz und ich glaube, der ist mega wichtig in so einem Team.
Die Integration vor all den neuen Spielern, die kommen, oder? Wo gewisse auch nur eine Saison dann schnell in Lausanne sind und dann wieder weg sind, dass das funktioniert für den Zusammenhalt in diesem Team ist auch sehr, sehr wichtig.
Genau, also so ein Sternchen, oder, wo so alle so rundum sind und umeinander flattern, und auch von der Spielweise her so. Du hast dann so Brian Soppis, wo hinter rechts irgendwie Dribbling gegen 2 machen das letzte Mal und so. Ja, der Carlo Letizia, sein Vertrag läuft ja aus.
Mhm.
Du hast ihn mal halb so zum FCB geschrieben gehabt.
Ja, er ist sicher ein Kandidat in Basel, aber es ist jetzt gerade die letzten Tage noch ein anderer Name auftaucht, wo wir
in den nächsten Tagen werden
wir schreiben. Wo wir da sind und das ist jetzt ein neuer Name, der sich doch ein bisschen in Pole Position geschoben hat, den ich aber jetzt noch nicht gehört.
Ich glaube, ich habe mal gesagt, wir könnten den auch noch holen. Ich fände das eine gute Idee.
GC-Abwehr, das hat mich doch irgendwie ein bisschen irritiert. Es ist der Diaby, der eigentlich solide Saison, so ein bisschen der Abwehrchef, hat ja auch schon das Captain-Bändchen angehört. Jetzt ist er vom Platz geflogen gegen Lugano. Und dann verteidigen die das relativ gut mit einem Mal weniger. Auch in Basel haben sie so ein bisschen geswitcht zwischen Dreierkette und Vierkette. Auch das hat gegen den FCB gut ausgesehen. Und dann spielen sie ja los an und es ist plötzlich wieder ein kompletter Hühnerhaufen da drin. Ich meine, die haben grosse Türme, sind alles grosse Spiele, aber bei jedem langen Ball stehen die irgendwie im Schilf, kommen nicht mehr auswählen, wo man stehen muss, nicht auf einer Höhe. Ja, so wird es schwierig.
Ja, wir hatten ja GC, so im Winter, wo wir geschaut haben, während sie alles geholt haben, haben wir gesagt, ja, okay, sie haben ernsthaft, also jetzt hat Jeffy da schon oben nicht nur festgestellt, wir spielen gegen den Abstieg, sondern tatsächlich auch Geld in die Hand genommen und durchaus Spieler geholt, wo man sagt, ja, das macht irgendwie alles Sinn, das könnten alles Verstärkungen sein, aber das Resultat hinken dem hinten noch. Es ist klar, Wintertransfers, die kommen alle, während dem schon wieder geshootet wird, das hängt einfach im Normalfall nicht gerade sofort ein, oder?
Aber ich finde, die Wintertransfer haben sie gut gemacht und Sven Köhler gefällt mir in der Innenverteidigung deutlich besser als im Zentrum. Ich weiss nicht, wieso das man jetzt auch wieder früher beortet hat. Ich habe gefunden, nach seinem unglücklichen Debüt hat sich der langsam ein bisschen gefasst. Das sieht nicht schlecht aus. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt das in den nächsten Match das auch wieder ein bisschen hinterher rückt. Und ja, der Gerald Scheiblehner sagt, es sind noch 9 Runden zu spielen. Sie geben sicher nicht auf, aber es entscheidet sich dann am Schluss, wer ein Barrage muss und wer nicht. Aber die Punkte jetzt zählen eigentlich genau gleich viel. Und wenn du noch irgendetwas willst machen, dann musst du auf so ein Match wie gegen Lausanne gewinnen.
Aber eben, es bleibt, die Tabelle ist festgefroren. Das, was ich vorher wollte sagen, ich schreibe dann immer, Gegner viel Sturz und so, und dann hast du irgendwie sehr, wenn du 9 Matches nicht gewonnen, Lausanne 7 Matches oder umgekehrt, weiss es schon gar nicht mehr. Einfach, niemand gewinnt irgendwelche Matches, oder? Und dann hast du gesagt, irgendjemand muss doch die Matches gewinnen, wo du weißt, das ist Thun. Und der ganze Rest macht.
Ein Sieg aus 11 Matches geht's. In Unterzahl. Gegen Lugano. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen zerrt es langsam auch an Gerald Scheiblehner. Gestern eine Szene gehabt, wo er an der Seitenlinie will den Ball zum Einwurf, zum Spielen, wo einwirft, spielen und rutscht dann mit seinem Standfuß auf einem PET-Fläschchen aus, auf seinem eigenen. Und das PET-Fläschchen hat dann den Frust zu spüren bekommen, ist dann auf Richtung Datenbahn gekickt worden. Ja, auch sein Nervenkostüm ist langsam ein bisschen dünn, habe ich das Gefühl.
Wenn wir zum Lulu-Derby gehen.
Zum Frezza-Derby?
Ja.
Unser Kollege Carlo Frezza, der Luzern und Lugano betreut. Ja, was weißt du, wie viele Punkte Lugano aus den letzten 8 Matches geholt hat, wenn jetzt so müsstest du schätzen?
Wenn du schätzen müsstest, würde ich sagen 5.
Nein, es sind doch 10.
Ah, ja.
Das, aber das ist gleich also viel, wie der FCB geholt hat aus den letzten 8 Ligaspielen. Also, und für das dunkt mir jetzt so ein bisschen die Stimmungslage im Tessin ist doch ein bisschen positiver.
Ist sie das? Meinst
du? Mattia Gracidotti hat sich jetzt auch, der ist sich auch gewöhnt, ein bisschen Wärme in Temperatur, aber er hat sich jetzt noch nicht über das Wetter beklagt.
Ah, so, ja, klar. Klar, aber klar, hey, ich glaube, was er sich schon gefragt hat, ist, was machen wir eigentlich da vorne so? Also ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Punkte, ich hätte es eigentlich ablesen können, wie viele Punkte sie machen. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wie viele Chancen sie sich im Schnitt erspielen. Und sie haben in den letzten 5 Matchen nicht einmal Chance, also wenn man nach Expected Goals geht, für ein Goal erspielt. 5-mal nicht. Und klar, sie haben vorne Kevin Behrens, der im Moment, also wenn er nicht verletzt fällt oder beleidigt rausläuft, weil er gegen den Kutius ausgewechselt wird, relativ gut trifft. Und dann gewünscht einmal 2-1. Aber die Chancen sind immer genau gleich tief. Irgendwie 0,8. Und dass du dann halt nicht alle Match gewünscht, ist irgendwie logisch. Und sie haben darunter ja Match eben gegen GC, wo sie in Überzahl sind, oder? 70 Minuten lang. Wo sie nachher verlieren. Ich frage mich so, ja, Bo. Also, und
aber sie haben doch das Problem erkannt, weil was machst du, wenn du merkst, vorne es funktioniert nicht? Ich wechsle mal den Goalie, weil der eigentlich generiert hat.
Genau, und das ist auch super aufgegangen, weil David von Balmos alles richtig gemacht. Bei dem Fallrückzieher von Matteo Di Giusto, den dürfen wir nicht heben als Goalie. Jo, der ist so schön.
Er sieht auch beim ersten Goal irgendwie ein bisschen unglücklich aus, bei dem Bogenlampenkopfball, wo er einen Schritt rauskommt und dann verwutscht wird. Und ja, der Mattia Gracidotti hat gesagt, gute Trainingsleistungen wollen belohnen, aber ich habe jetzt gefunden, der Amir Saipi war sicher nicht das Problem von Lugano in den letzten Match. Und dass man jetzt die Bauscher auch noch aufmacht, das ja, weiss nicht ganz, ob das nötig war.
Man ist ja bei Lugano in dieser merkwürdigen Frage, um was schütten sie, finden sie es noch spannend, um was es da geht, sind sie wirklich so richtig motiviert, oder? Das hat er ja auch mal gesagt, es ist schwierig, wenn Thun immer gewinnt und so. Aber ja, es geht ja halt noch um den Conference League Platz, da könnte man sich halt schon sichern. Ein neues
Stadion, könntest du dort in Europäisch schütten, also ein gewisser Anreiz sollte eigentlich schon da sein.
Sie wirken vorne furchtbar ideenlos. Das ist das, was ich mir notiert habe nach dem Match. Und sie haben natürlich gegen den Luzern geschootet, wo man muss sagen, ja, die sind aus dem Loch rausgekommen. Leider zu spät, wird für Top 6
nicht mehr. Genau so haben wir es aufgeschrieben. Zu spät, um noch in Top 6 eingreifen.
Und falls sie noch in Top 6 kämpfen, kommt es nicht darauf an, weil es gegen Führer halt nicht längt auf den Europacup-Platz.
Das ist sowieso, aber wir haben es ja heute Morgen auch schon diskutiert, immer das Ziel, die Top 6. Es gibt gewisse Vorzüge, die du hast. Du musst dann nicht nochmal gegen Servette und Lausanne daheim spielen, sondern es kommt vielleicht Basel und IB. Es gibt ein bisschen mehr Geld ins Kessel, aber wenn du abgeschlagen auf dem 6. Platz bist, dann bringt dir das genau nichts, oder?
Ja, eben, aber du hast schon vom Storytelling von dem Match her hast halt andere Gegner. Und du kannst immer
sagen... Du hast jetzt vorher selber gesagt, es bringt nichts, wenn du Top 6
kommst. Es bringt dir sportlich rein gar nichts. Du bekommst noch irgendwie 2,50 Franken von der Liga mehr wegen der Positionierung. Du weißt, gut, das weißt du jetzt schon als Luzern, du hast garantiert mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ja. Sie sind spät aus dem Loch gekommen und halt das eine Mal, wo sie IB noch hätten können runterziehen, verlieren sie 1-2. Müsste man auch nicht verlieren, den Match. Sie sind eigentlich ebenbürtig. Mhm. Aber ja, passiert dann halt einmal.
Aber ja, Luzern, da Abstiegssorge abgewendet, jetzt kann man noch trainen. Denen folgt dann vielleicht einmal dort noch Klarheit schaffen, wie es dort weitergeht. Und was man vermutlich auch einbudgetieren kann, ist vielleicht ein schönes Millionensümmchen mit Moskau Kabit im Sommer. 8 Match, 7 Gold, 3 Vorlagen. Das sind so ein bisschen schockierende Werte aus der letzten Saison.
Meinst du, er ist im Sommer schon weg?
Ich weiss es nicht, aber wenn das so weitergeht, dann wird er irgendwie auf seine 15, 16 Scorer problemlos kommen bis Ende Saison für 20-Jährige. Wird man im Ausland vielleicht schon beim einen oder anderen Club auf dem Zettel haben.
Nein. Er wirkt...
Oder vielleicht auch in der Schweiz.
Er wirkt körperlich nicht so robust. Kennst du einen Club, der Goal brauchen
könnte? 2-3.
Was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist Matteo Di Giusto, wo sie wunderbares, wunderschönes, mega tolles Fallrückzieher-Goal erklärt nachher dann sagt, ja, ich habe gesehen, wo der Ball in der Luft ist, dass er viel Rotation hat. Darum habe ich gewusst, ich muss ein bisschen warten, darf nicht zu weit vorne rennen, weil der Ball wird wahrscheinlich stehen bleiben. Ich dachte, ja, ein Fußballer im Team haben, der so im Eifer des Gefechts sich noch, gut, der Ball ist lang in der Luft gesehen, oder?
Ja, aber von den Tessinen abgespielt hat es trotzdem niemand geschafft, den Ball irgendwie noch zu gesichten.
Hat keiner gesehen, dass er viel Rotation hat. David von Ballmoos hat auch nicht gesehen, dass er noch viel Rotation hat. Sonst wäre er vielleicht rausgekommen und hätten sich einfach
gewonnen.
Ja. Genau. Aber ich fand, das ist cool. Ich finde, das ist, ja, also, in der Situation in, da denkst du, okay, das ist ein Spieler, der denkt mit, der sieht Möglichkeiten. Ist eh ein cooler Spieler. Und ist einer, der eben jetzt als Luzern nicht, in Anführungszeichen, nicht Angst hat, dass er für Millionen weggeht. Ich glaube, weil er ist jetzt schon in einem Alter, wo es jetzt da nicht mehr um Raketen, Auslandstransfers geht. Sondern ich glaube, das ist einfach ein guter Spieler, wo auch weiss, was er an einem coolen Club hat. Und immer für, und ich meine, er hat auch super Scorer-Punkte, oder, in dieser Saison. Also, das ist mir, da, damit ich noch schnell zu St. Gallen zurückgehüpft bin, das ist mir halt auch so, im Vergleich zum FCB, habe ich noch gedacht, du hast Spieler, die haben 100, 200 Match für dein Team. Du hast Ausländer, die gekommen sind und geblieben sind, weil sie den Club cool finden, mit Lukas Görtler oder Josef Stanic auch. Spieler, die wissen, was sie können und was sie nicht können. Also, gerade beim Stanic fällt mir das immer wieder mal auf, wenn er sehr überlegt, über das redet, was er kann, eine Mannschaft bringen, was er vielleicht noch zu viel macht in Aggressivität, wo er sich verbessert und so. Ich denke, das sind halt auch alles Sachen, die eine erwachsene Mannschaft ausmachen, während dann beim FCB halt eine Ansammlung von kommenden vielleicht Stars irgendwie auf dem Platz umeinander hüpfen.
Und wer die Spiele mittlerweile auch hat, was für ihn auch anders war, ist der FC Sion. Sind auch vom Match gegen, jetzt probiere ich mal
Sion Winterthur, großartig.
Baltasar für 200 Spiele geehrt worden, die Lieblingsspieler Numa Naboshi, glaube ich, für 150. Also, es ist auch, sie haben doch viel das Gefühl gehabt, relativ viel wechseln, da kommt wieder mal alles da, geht wieder nach einer halben Saison. Auch dort hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen ein Haufen zusammengefunden. Und auch wenn jetzt da noch ein Unentschieden gegen Winterthur, wo sicher ein bisschen Enttäuschung war, in der Hoffnung, dass man es vielleicht doch noch nach Europa schafft und Basel ein bisschen Druck machen, ist das trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Saison, die hier im Wallis gespielt wird.
1-1 gegen Winterthur. Die beiden Goalschießen, der Andrin Hunziker und der Winsley Botelli.
Super Joker.
Der Super Joker. Und das ist doch auch schön. Junge Schweizer Stürmer, die treffen. Da haben wir eigentlich auch jahrzehntelang, haben wir uns auch immer gefragt, wo sind eigentlich die Schweizer Stürmer? Wo gibt es eigentlich Schweizer auch, die Goalschießen? Wenn es mal einen geht, ist noch innerhalb von 5 Minuten im Ausland gewesen. Und jetzt hat es doch ein paar. Also, du hast den Vogt in St. Gallen. Du hast durch Colotto etc. halt nicht getroffen, aber ich meine, da finde ich gut, da muss man jetzt durchziehen. Du hast den Hunziker, der regelmäßig trifft bei einem Absteiger, der einen Vertrag hat bei einem anderen Club, der eben auch ab und zu mal noch einen Goal könnte brauchen. Du hast den Botelli, den man zurückgeholt hat.
Andrej Vasovic, der jetzt das Goal gemacht hat.
Auch ein junger Schweizer Stürmer, genau. Und die werden nicht alle eine riesen internationale Karriere machen, aber du hast plötzlich das Gefühl, ja, das sind junge Schweizer, die haben trotz ihrer Jugend wissen die schon, wie man ein Goal schießt. Das ist,
die wissen, wo das Goal steht.
Die wissen nicht nur, wo das Goal steht, das wissen erstaunlich viele Leute.
Sie treffen es auch,
ja. Und sie treffen es auf eine Art und Weise, wo beweist, dass es nicht reine Zufallstreffer sind.
Und das muss man dann schon sagen, bei einem Andi in Hunziker sind es jetzt 9 Goal fürs Schlusslicht. Das ist schon beeindruckend. Gerade in so sicher nicht einfachen Umstände für eine Mannschaft, die jetzt eher mal über Konter kommt und er ist jetzt auch nicht der schnellste, sondern eher ein bisschen der physisch grosse, wuchtige Stürmer, dass der dann 9 Goal schießt in so einer schwierigen Saison, das ist doch eine Marke.
Einfach das eine, was er hat müssen machen gegen den FCZ, wo dann die Liga wirklich nochmal spannend hat können werden und dort hat leider gerade 5 Minuten vorher der Daniel Stucki vom FCB angerufen und gefragt, ob er nicht echt zurück auf Basel will kommen. Und der ist mit dem Kopf kurz 90 Minuten lang nicht ganz auf dem Platz gesehen. An dem knabbert Winterthur weiterhin. Schau jetzt mal, wir sind zack bei einer Stunde. Wir haben die zweite Ausgabe vom Forza-Trainer des Monats, wo wir anfangs letzte Woche ist das Voting rausgegangen.
Ich habe gehört, das sind du und der Tobi sind euch da nicht ganz einig. Ist mir jetzt so angekommen?
Nein, wir sind, genau, wir haben ein Split-Vote. Ich hatte, obwohl er nicht jeden Match gewonnen hat im Februar, hat ich es Mario Frick gegeben. Weil ich finde, man muss immer schauen, wo ist ein Team am Anfang des Monats, wo ist es am Ende des Monats. Und ich finde es eindrücklich, wie sie aus dem Loch rausgekommen sind in dem Monat Februar. Aber der Tobi ist für den Mauro Lustrinelli, der halt einfach alle Matches gewinnt. Außer, ja. Also im Februar hat er alle gewonnen.
Ich auch.
Du bist auch für ihn, aber du zählst halt nicht. Aber da hast du abgestimmt.
Nein, ich habe online.
Du bist das gesehen,
ich bin das gesehen.
Und entscheidend ist aber vor allem, unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch zu grossen Teil für den Mauro Lustrinelli
abgestimmt. Tun wir hier eigentlich jetzt gerade vorproduzieren, noch zwei, drei von denen, dass wir die gerade in der Pipeline haben.
Das Grossartige ist, der Tobi sucht sich jetzt ein anderes Foto aus von Mauro Lustrinelli. Das wird so eingraviert.
Mhm.
Und damit der Mauer nicht zweimal den gleichen Pokal bei sich daheim hat, sondern man sieht, ach, das ist der Monat
Januar. Steht wahrscheinlich auch noch drauf, oder?
Welcher Monat das ist, ja. Das steht auch drauf, aber es ist auch ein anderes Bild von ihm drin. Also,
sie muss ja nicht in jedem Pokal immer die Winterjacke anhaben, das ist eigentlich auch noch schön, oder?
Genau, und dann plötzlich muss er auf St. Gallen schauen und merkt, das ist mega warm. Hey, schön bist du da gewesen.
Ja, danke vielmals.
Und obwohl eigentlich in der Liga alles entschieden ist, bleibt sie eben trotzdem spannend, weil ja jeder Club sein eigenes Drama spielt, oder? Es ist so, dass die einen fragen sich jetzt, wie geht es weiter mit dem Stefan Lichtsteiner? Und wenn ja, wie lang? Die anderen fragen sich, verpassen wir tatsächlich den Europacup mit einer riesen Millionentruppe in Bern? Der FCZ fragt sich, machen wir den Abstiegskampf doch noch spannend?
Und am Schluss passiert alles, passiert genau gar nichts.
Ja, genau, irgendetwas passiert. Wir kommen in einer Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis dann. Ciao zusammen.